What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Eine Folge der Vuelta, die scheinbar ganz im Zeichen des Essens steht. Ich bin gerade vom Essenstisch aufgestanden. Thomas Gerlich sehe ich auch gerade noch am Kauen. Jonas, hast du schon gut verdaut? Wir wissen alle, dass du normalerweise früher eigentlich isst. Aber gut. Das war der etwas ungewöhnliche Einstieg in diese WhatsApp-Folge zur Vuelta, zur Deutschland-Tour und zur Tour de l'Avenir. Das sind heute die großen Top-Themen. Mein Name ist Lukas Bergmann und ich habe sie beide natürlich schon genannt. Deswegen nochmal ein gemeinsames Hallo an Jonas Bayer und Thomas Gerlich.
Grüße.
Servus. Also bei mir ist richtiges Snack Attack, so viel kann ich mal erzählen. Ich sitze hier an einem Schreibtisch, vorher noch Rad gefahren. Also eine Packung Wanderkekse, die ist schon halb leer. Die Tüte Haribo ist mittlerweile auch aufgemacht und ein Weißbier stehe ich noch dran. Also ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen. Wenn es länger dauert, sagt Bescheid, dann muss ich mir noch was holen. Aber sonst komme ich jetzt ganz gut durch, glaube ich.
Die Frage hatte ich mir gestellt, ob du das Weißbier verschweigst, weil das hätte ich nämlich noch genannt als Snack. Das scheint mir der bayerischste Snack aller Snacks zu sein.
Mit den meisten Kohlenhydraten wahrscheinlich.
Aber für alle, die sich, die besorgt sind, ist natürlich alkoholfrei, selbstverständlich.
Nee, natürlich nicht. Sonst halte ich es mit euch beiden Vögeln doch nicht aus.
Womit fangen wir an? Deutschland-Tour vielleicht als Leute, die natürlich auch mal ein bisschen die deutsche Brille mit aufhaben. Und da ist bis mir jetzt immer noch nicht geklärt für mich, wenn wir mal ganz vorne mit der ersten Etappe beziehungsweise dem Prolog anfangen, der 2,4 Kilometer gedauert hat und ein Zeitfahren war, warum keine Zeitfahrräder erlaubt waren? Aus Spektakelgründen, aus Sicherheitsgründen? Was war der Grund, warum Filippo Ganna so sauer war, dass er nicht mit dem Zeitfahrrad antreten durfte?
Ich weiß es.
Waren sie wirklich verboten? Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ich weiß auch nicht, aber er soll sich mal beruhigen. Also er hat gewonnen.
Er hat trotzdem gewonnen, ja.
Also würde ich sagen, ja, was soll das? Ja, so hat er gewonnen. Ich kenne die Regeln nicht. Ob das immer so ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber am Ende kann es ihm ja egal sein, er hat das Ding ja sowieso gewonnen.
Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht aufgeregt hat oder vielleicht die Sponsoren. Weil ich glaube, als sein Zeitfahrrad, das ist halt noch ein bisschen mehr individuell und hier noch eine Lackierung und da noch was und sonst wie. Na gut, auf dem Rennrad fährt er halt dasselbe stinknormale, den Lappen wie alle anderen bei Ineos auch. Ne? Vielleicht war er da deswegen ein bisschen sauer. Weil das mir aufgefallen ist, war sehr lustig beim Siegerinterview. Ich hatte das Gefühl, der Teammanager oder Sponsorenmanager, der hat noch nicht ganz mitbekommen, dass das Interview losgeht und hat dann während des Interviews einfach seinen Job noch gemacht. Schaut euch das Interview nochmal an. Während des Interviews bekommt Ganna 3 Gegenstände reingereicht, auf denen irgendwelche Sponsoren draufgedruckt sind. Er fängt das Interview ganz normal an, dann wird ihm ein Handtuch um die Schulter gelegt, dann wird ihm irgendwann die Cappy aufgesetzt und dann wird ihm noch die Sonnenbrille reingereicht, die er sich dann auf die Cappy so auf den Kopf oben draufstellt. Im Siegerinterview. Die Sonnenbrille war ganz wichtig. Das war wirklich herrlich. Da war, hast du genau gesehen, oh shit, hier unsere 3 Sponsoren, Handtuch, da steht noch irgendwas drauf, Sonnenbrillen, das muss natürlich im Interview sein. Vielleicht ging es da ähnlich beim Zeitfahrradsponsor, dass der sagt, so Mensch, jetzt stellen wir dem schon das schönste und teuerste Teil hin und dann darf er es nicht mehr fahren. Ist natürlich enttäuschend.
Ich hätte mich gefreut, wenn es wie im Wintersport gewesen wäre, dass er das Zeitfahrrad dann einfach über die Schulter bekommen hätte und mit dem dann da gestanden wäre, einfach um dafür Werbung zu machen mit seinem Teil.
Es war tatsächlich wohl ein Grund, der ein bisschen Chancengleichheit schaffen sollte, denn viele Teams sind von den Cycle Classics eben dann nach Weimar gekommen und dann hatten sie quasi nicht die Zeitfahrräder, das Zeitfahr-Equipment dabei. Das war zumindest eine der Argumentationen, die letztendlich gesagt haben, okay, ist für viele Teams zu hoher logistischer Aufwand und um Chancengleichheit zu schaffen, verbietet man es dann eben auch so jemanden wie Ganna, der extra dafür natürlich angereist ist. Klar, die Deutschlandtour ist kein World-Tour-Rennen, wo man im Endeffekt nur Profiteams am Start hat, von dem her letztendlich ist das vielleicht dann auch nachvollziehbar.
Ich sag mal so, bei der Vuelta hätte man einfach die Zeitfahrräder 900 Kilometer an reinfliegen lassen quasi. Das ist vielleicht der Unterschied noch zu einer Grand-Tour. Kommen wir später noch
dazu. Ich glaube, es ist auch eine Debatte, oder? Die wollen wir jetzt hier gar nicht aufmachen, aber ich glaube, wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen, ob man das generell unterbindet, diese Zeitfahrräder, dass man sagt, alle fahren immer auf Straßenrädern, weil es natürlich einen gewaltigen Unterschied gibt zwischen den großen Teams, die viel im Windkanal trainieren können, die Zeitfahrräder optimieren können. Bei Thomas sehe ich hinten sein Triathlonrad drauf. Das ist einfach ein sehr technisches Ding oder also hypertechnisch, muss man schon fast sagen. Und da gibt es ja eine Debatte einfach drüber, wie man das reglementieren kann, um es auch kleineren Teams leichter zu machen. Weil ich glaube, wenn man mal so grundsätzlich über die Siegerlisten der Zeitfahren schaut, da gibt es wenig Sieger von kleinen Teams. Und das liegt, glaube ich, nicht immer nur an den Wattzahlen, sondern auch am Equipment.
Man sieht aber auf jeden Fall, dass Filippo Ganna sehr, sehr gut Watt treten kann, egal ob mit Zeitverrat oder ohne. Es war natürlich auch genau das Rennen, das er, glaube ich, liebt, denn er kommt von der Bahn. Er hat da oft die Einerverfolgung und so weiter schon bestritten und die, wissen wir, es ist ja 3 bzw. 4 Kilometer lang. Von dem her ist das ja genau seine Distanz und das haben auch einige der Fahrer dann auch mal immer gesagt. Klar sind da die Bahnleute auch so ein bisschen im Vorteil, aber ich fand es sehr, sehr herrlich für mich, einer der Ausreißer dann der Woche, Nils Politz Siegerinterview in der ARD, der danach diesem Zeitfahren abgestiegen ist und gesagt hat, das ist wirklich, wirklich eklig, dieses Zeitfahren gewesen, weil du halt 2,6 Kilometer nach 10 Sekunden schon das Laktat sowas von in den Beinen hast und das dann einfach ja nur noch bis zum Zielstrich irgendwie durchziehen musst und da dich nur drüber quälst. Er hat es jetzt allerdings nicht ganz so schön ausgedrückt wie ich, sondern, oder er hat es besser gesagt noch schöner ausgedrückt. Und seine Wortwahl war nämlich, du haust dir einfach von Anfang an voll in die Fresse. Da habe ich mir auch gedacht, was denkt jetzt der geneigte WDR-Zuschauer? Dem fällt wahrscheinlich glatt das Brötchen in die Nachmittagskaffeetasse.
Oder Roswitha, MDR. Was hat der gesagt?
MDR war es, glaube ich, oder? WDR? Ich weiß gar nicht, wo es übertragen wurde. In die Fresse gehauen?
Also,
was meint ihr damit? Gab es eine Schlägerei unterwegs?
Hey you. Ja, aber ist schon krass. Also wie kurz das war, klar, Prologe sind kurz, aber 2,6 Kilometer, so ein Stadtkurs, ein paar Kurven dabei, also war schon arg kurz, oder? Also,
dass jeder Ortsschild
springt. Ich habe mich gefragt, habe ich das vergessen? Oder war das einfach mit wirklich das kürzeste Prolog-Zeitfahren in letzter Zeit? Also ich habe kein so kurzes mehr im Kopf.
Ja.
Also Siegerzeiten unter 3 Minuten ist schon, also ach so, wie 4-5 Kilometer Minimum oder so, hätte ich jetzt schon gesagt, aber unter 3 Kilometer ist schon,
also es gibt schon wenig. Es gibt halt diese klassischen Prologe, wie es früher gab, die gibt es ja eigentlich kaum noch. Also das, was jetzt die Deutschlandtour gemacht hat, das hat ja tatsächlich eher so repräsentative Gründe, dass jeder Fahrer da einmal winkt, auf dem Podium steht und dann einzeln da durchfährt im Grunde und man jeden mal sehen kann. Das gibt es ja kaum noch, sondern wenn, dann machen die meisten Rundfahrten ja ein richtiges Zeitfahren daraus, das dann länger ist und auch nicht mehr Prolog heißt, weil das ja offiziell auch keine Etappe ist und so weiter, brauchen wir gar nicht weiter einsteigen. Aber es hat ehrlicherweise repräsentative Gründe. Fabian Wegmann hat das auch gesagt im Podcast mit Bernd Landwehr, dem Cycling Magazine Podcast, hat er es auch gesagt, dass sie das deshalb auch gemacht haben, einfach damit man der Stadt so nochmal ein Event geben kann, wo man alle Fahrer nochmal vorstellt und die sich zeigen können.
Ist sozusagen eigentlich eine bessere Fahrerpräsentation, was man sonst bei der Tour de France auf dem Podest da oben macht mit zigtausend Zuschauern, macht man halt da in dem Fall als kurzes Rennen.
Aber ich muss sagen, das finde ich an sich gar nicht so schlecht. Also ist mir jetzt nämlich letztens aufgefallen, weil ich zum ersten Mal bei den European Championships eben jetzt mal ein Zeitfahren live vor Ort angeschaut habe und mir davor noch dachte, ist vielleicht schon relativ langweilig. Am Ende hat es tatsächlich schon ziemlich Bock gemacht, eben genau aus dem Grund, weil jede Minute, du weißt ziemlich genau eigentlich, weil du ja die Startliste angucken kannst, du weißt ganz genau, wer jetzt kommt und jede Minute kommt da einer, klar, die fahren im Zweifel viel zu schnell an dir vorbei, aber irgendwie hat es was, wenn du da stehst und es da ein bisschen genauer anschauen kannst, während, ja, bei Bergetappen sonst wie, da fährt der Pulk, da wartest du 2 Stunden, dann kommen 3000 Autos, dann kommen 2 Helikopter und dann fahren die kurz durch. Du musst erstmal gucken, wer ist überhaupt gerade vorne und dann sind sie schon wieder weg. Und dann war es das eigentlich schon wieder. Also grundsätzlich muss ich sagen, aus Zuschauersicht, so ein Zeitfahren, einfach nur jetzt von mir gesprochen, weil ich persönlich letztens zum ersten Mal gesehen habe, besser als ich dachte. Also macht schon Spaß eigentlich.
Absolut, wenn es kein Zeitfahren wäre.
Ich glaube, für Zuschauer ist es einfach schön, wie du es gesagt hast, Thomas. Vor allem, wenn es dann noch in der Stadt ist, dann kann man da noch ein bisschen Action drumherum haben. Dann ist es kurz, dann ist alles geballt. Ich glaube, das ist einfach gut.
Ansonsten, wie hat euch die Deutschlandtour gefallen? Klar, das große Highlight war natürlich die Etappe rauf zum Schau ins Land. Nicht nur Ganna durfte für Ineos eine erfolgreiche Deutschlandtour mit diesem Auftaktsieg feiern, sondern dann am Ende auch Adam Yates, der letztendlich dann den Schau ins Land gewonnen hat und damit sich auch die Gesamtwertung sichern konnte. Aber ich glaube an sich, ein gelungenes Event mit spannenden, abwechslungsreichen Etappen.
Sehr gelungene Rundfahrt. Mein Highlight war Jakob Gessner, junger deutscher Fahrer, der sich das Bergtrikot geholt hat und der das eine Woche vorher ebenfalls bei Bernd Landwehr im Podcast einfach mal angekündigt hat, dass er sich zumindest in der ersten Etappe das Bergtrikot holt, weil er da aus der Nähe von Thüringen kommt, kennt sich sehr gut aus da und hat sich das wohl sehr genau angeschaut und hat es dann einfach in die Tat umgesetzt. Also Hut ab vor Jakob Gessner.
Nee, vor allem Stichwort abwechslungsreich. Also es war tatsächlich jetzt einfach mal eine coole Rundfahrt. Es war, ja, verschiedene Etappen. Also allein, dass es jetzt mal eine Bergankunft gab und auch die Etappen ein bisschen unterschiedlich waren, hat er deutlich mehr Dynamik, fand ich, ins Rennen gebracht. Auch im Vergleich zu den letzten Tagen, einen Tag mehr. Also es geht in die richtige Richtung, würde ich behaupten. Ich fand es eine coole Strecke. Auch das Startfeld war, ja, war doch okay. Ich fand es jetzt nicht den krassen Ausreißer, aber es war auch kein schlechtes Starterfeld für ein Punkt-1-Rennen. Ja, hat Spaß gemacht. Fünf verschiedene, also nach jeder Etappe ein anderer, also jede Etappe mit einem anderen Sieger, so rum gesagt. Ja, war doch gut. Bisschen spannend, bisschen witzig fand ich's. Ich war schon ein paar Mal in Freiburg und Jonas, du kommst von da. Als ich da war, hat es noch nie geregnet. Kaum fahren sie da Schauinsland. Und gefühlt hat es in Deutschland in den letzten 3 Monaten ja nur 2 Tage geregnet. Kaum ist der Schauinsland, es regnet wie Sau. Schön.
Und wie? Das war wirklich ja ein krasses Unwetter. Ja, war lustig. Danach hat auch Emanuel Buchmann im Interview gesagt, als er gefragt wurde, ja, dass das Rennen beeinflusst. Ja, schon, aber dann tatsächlich gar nicht so krass, wie ich gedacht hätte. Also ich dachte, das bringt ihn noch mehr aus dem Konzept, weil es ja doch sehr, sehr heftig aussah. Es sah so aus, als könnte man nichts mehr sehen. Und als würden die da einfach irgendwie versuchen, hochzukommen. Aber am Ende hat es dann doch ganz gut geklappt. Ich glaube, es war auch der Vorteil, dass am Schauinsland dann der Regen gar nicht mehr so krass war, wie jetzt an dem Berg davor.
Aus deutscher Sicht noch sehr, sehr erfolgreich im Gesamtklassement. Das, glaube ich, kann man definitiv auch nochmal hervorheben. Georg Zimmermann, der am Ende Fünfter wird, das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung. Nee, Vierter ist er dann sogar geworden im Gesamtklassement. Sehe ich das richtig?
Ja.
Fünfter war er auf der Schauinsland-Etappe, Vierter im Gesamtklassement. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ihre Leistung.
Hervorragend von ihm. Ist dann leider von Ruben Guerrero und hervorragenden Taktik von Education First nochmal vom Podium gestoßen worden, hat aber das weiße Trikot bekommen. Also für ihn, glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche Rundfahrt, auch mit diesen Leuten da mitzuhalten. Also vor ihm sind jetzt Peo Bilbao, Ruben Guerrero und Adam Yates 3 absolute Topfahrer. Da braucht er sich nicht verstecken. Und dann ist da ein 4. Platz auch völlig in Ordnung. Ich glaube, er hat alles reingelegt. Schauinsland ist jetzt eigentlich auch nicht der Platz, an dem er mit Adam Yates so mitfahren kann, hat er aber geschafft und beeindruckende Leistung. Ich glaube, er wird immer stärker und wir haben noch einige sehen von ihm. Er ist ja auch schon eine starke Tour de France gefahren.
Ja, es ist natürlich ein Vorteil für ihn, dass es so einen Schlussanstieg quasi gab mit einer relativ flachen Etappe vorher. Das scheint schon so genau sein Profil zu sein, dass er eben es schafft an diesen Schlussbergen, wenn die Vorbelastung noch nicht allzu krass ist, dass er da dann schon einen sehr, sehr guten Punch hat, da lange das Tempo mit hochzuhalten. Und da entwickelt er sich immer mehr dahin zu diesem Fahrertyp. Und das macht's sehr, sehr interessant, was wir von ihm noch in der Zukunft sehen können da.
Emanuel Buchmann, Simon Geschke, die wir eigentlich auch auf dem Zettel hatten, auch für diese Etappe und für den Gesamtsieg sicherlich auch, hatten, glaube ich, einfach nicht die Beine. Emanuel Buchmann war ja eigentlich für die Vuelta eingeplant, dann krank geworden. Ich glaube, der befindet sich gerade wieder auf dem Formaufbau und Simon Geschke, glaube ich, nach der Tour de France ist da die Form einfach nicht mehr so da, wie es war. Aber ich glaube, für ihn war es sehr, sehr schön, da nach Freiburg zu kommen. Ich kenne ja noch einige Leute da und ich weiß auch, was während der Tour da los war. In Freiburg haben wir auch alle, glaube ich, gesehen während der Tourübertragung und was da abging. Jetzt nochmal mit dem Local Hero, der in Freiburg wohnt. Simon Geschke war, glaube ich, auch sehr, sehr schön für ihn, zumal er die Chance bekommen hat, über dieses deutsche Nationalmannschaftsteam quasi daran teilzunehmen, weil sein Team Cofidis gar nicht teilgenommen hat.
Dann schauen wir nach Spanien rüber, oder? Schauen wir zuerst auf die Tour de l'Avenir. Sucht euch aus. Heute ist großes Wunschkonzert. Jeder darf mal sich ein Thema wünschen. Ich darf mit der Deutschlandtour angefangen. Jonas, was ist dein Lieblingsthema?
Ich will über die Vuelta sprechen. Lass uns über die Vuelta sprechen. Allein, weil ich natürlich mit meinen Tipps, die wir im Vorab willkürlich zusammengestellt haben, aktuell sehr, sehr gut aufgestellt bin mit Enric Mas und Remco Evenepoel.
Ja, und zwar richtig, richtig krass. Vor allem Remco. Also Enric Mas ist fast vielleicht sogar noch die größere Überraschung, aber wie stark Remco letztendlich das Feld bei den beiden krassen Etappen, die bisher waren, zerpflückt hat, das ist schon beeindruckend und ein Roglic, den man ja durchaus als Dauersieger der Vuelta wieder auf dem Schirm hatte, hat da überhaupt keine Chance gehabt, auch nur ansatzweise mit ihm mithalten zu können und das war schon überraschend zu sehen.
Es ist einerseits überraschend, aber je länger ich darüber nachdenke, desto es gibt einen Hauptgrund, der, glaube ich, da einfach mit reinspielt. Wenn mal das Gesamtklassement durchgeht, wenn man jeden Namen der Top 10 nimmt, würde ich behaupten, ist Remco der einzige für den die Vuelta das eigentliche Saisonhighlight war und der sich auf die Vuelta gezielt vorbereitet hat. Für alle anderen ist es der klassische, ich hatte eigentlich ein anderes Ziel und fahre jetzt halt noch die Vuelta, ich bin gestürzt, mache jetzt aber das, ich muss jetzt noch hier fahren und Remco ist der einzige von den ganzen und er ist ein Weltklasse-Fahrer, darüber brauchen wir sowieso nicht reden. Aber Remco ist der, der das ganze Jahr auf die Vuelta ausgerichtet war. Von dem von Anfang an klar war, die Vuelta wird sein Saisonhöhepunkt, da wollen sie es mit ihm jetzt versuchen. Letztes Jahr beim Giro, nach der Verletzung kam vielleicht zu früh, da war es glaube ich auch noch nicht so ganz klar kommuniziert, noch nicht ganz klar das Ziel und diesem Jahr war klar, die Vuelta soll die erste große Rundfahrt werden, bei der er voll angreift und darauf hat er sein ganzes Jahr ausgerichtet und das sieht man jetzt einfach. Er ist in bestechender Form, also er ist wirklich mit Abstand der beste Fahrer, der da gerade rumfährt. Die große Frage ist jetzt, ob er es über 3 Wochen halten kann. Er ist noch jung, er hat die Erfahrung noch nicht. Er ist schon viele Rennen gefahren, aber er muss jetzt auch erstmal 3 Wochen so durchfahren. So wie er aktuell fährt, ist er, ja. Also ist die Frage, was ihn noch stoppen kann. Es kann ihn natürlich nur ein paar Sachen stoppen, aber von der Form ist er mit Abstand der stärkste Fahrer aktuell im Feld.
Eins möchte ich jetzt schon mal sagen. Er hat aktuell 1 Minute und 12 Sekunden Vorsprung auf Enric Maas. Das wird sich aber morgen wahrscheinlich verdoppeln, mindestens. Denn morgen steht das Zeitfahren an. Und wenn wir schauen, wer ist von den absoluten Top-Zeitfahrern im World Tour Ranking mit dabei, dann ist auch da Remco Evenepoel der Bestplatzierte mit Platz 4 oder Platz 5, glaube ich, was das reine Zeitfahren angeht. Von dem her glaube ich, die morgige Etappe wird ihm auf jeden Fall liegen. Und dann schauen wir mal, wie viel Rückstand Maas und Roglic und Co. Wer da eben dann auch noch so da hinten mit dabei ist, wenn wir sicherlich gleich noch drauf kommen, wie viel sie nach morgen schon Rückstand haben werden, um das dann in den letzten 2 Wochen noch aufzuholen.
Ja, ich glaube, Roglic wird weniger Zeit verlieren natürlich als Maas. Also Maas wird auf jeden Fall auch noch deutlich
hinter Roglic liegen. Genau, aber Roglic hat auch schon fast 2 Minuten.
Genau so ist es. Er wird nicht so viel Zeit gut machen können auf Evenepoel, zumal es ist ein relativ langes Zeitfahren, was natürlich für Enric Maas nochmal schlechter ist. Es ist ein 30 Kilometer lang, sehr, sehr flach auch. Er gibt einen kleinen Hügel drin, aber das kommt ihm natürlich alles überhaupt nicht entgegen. Ja, deshalb bin ich da auch gespannt, wie er sich da schlagen wird. Obwohl es sieht so aus, dass er wirklich in einer bestechenden Form ist. Aktuell hätte ich auch nicht ihm zugetraut, weil Thomas, du hast es schon gesagt, er kam von der Tour de France, eine sehr enttäuschende Tour de France, musste da auch aussteigen mit einer Krankheit und dann ist es eigentlich selten, dass man mit so einer Wahnsinnsform da ankommt. Ich glaube, die 2, die man noch nennen muss, die glaube ich auch einen ähnlichen Formaufbau machen konnten und ich glaube, das sieht man auch, dass Juan Ayuso und Carlos Rodriguez, 2 ganz junge Spanier, Ayuso 19 Jahre ist alt, also es ist richtig verrückt, die könnten beide noch bei der Tour de l'Avenir mitfahren, inklusive Remco Evenepoel übrigens, die könnten da alle noch teilnehmen und das ist natürlich, das merkt man schon, dass sie da einen Formaufbau machen konnten und das natürlich einfach wirklich Ausnahmetalente sind. Also mit 19 Jahren da so mitfahren zu können wie Ayuso ist schon absolut verrückt.
Also Ayuso finde ich tatsächlich, wenn wir jetzt schon dabei sind, ist Ayuso für mich die größte Überraschung von allem. Also wie verdammt gut der schon ist, hau ab. Mit 19 Jahren, also das ist, bin sehr gespannt, wie er die 3 Wochen zu Ende fährt, weil aktuell scheint er tatsächlich so stärker auch als, er fährt immer mit Joao Almeida in einem Team, ne? Also das hätte man schon meinen können, dass man da noch mit 19 Jahren Helferrollen macht. Nee, der fährt stand jetzt komplett auf GC, scheint auch aktuell besser noch drauf zu sein als Joao Almeida. Und wie gut der gerade bei den Bergankünften schon unterwegs ist und wie der da mitfährt. Also wenn er das Level halten kann, herzlichen Glückwunsch.
Was
also,
macht denn jetzt
Almeida? Dann starker Helfer für Pogi nächstes Jahr bei der Tour, würde ich behaupten.
Ich wollte gerade sagen, was macht denn jetzt Almeida? Jetzt ist er extra gewechselt und jetzt hat er in einem anderen Team auf einmal wieder 2 stärkere GC-Fahrer vielleicht am Ende des Tages vor sich, wenn sich weiterhin Ayuso so präsentiert. Muss man natürlich vorsichtig sein. Das ist eine Woche, die wir jetzt bisher von ihm bei so einer großen Rundfahrt gesehen haben, wo wir nicht zu schnell urteilen. Aber trotzdem, Almeida hatte sich sicherlich ja einiges mehr vorgestellt in diesem ersten Jahr für UAE, wenn man gesagt kriegt, man fährt den Giro, wo er dann mit Covid leider raus war und dann jetzt auch bei der Vuelta wieder nicht derjenige sein kann, der da mit ums Podium fährt, sondern es ist eben der Teamkollege. Ich glaube, ein extrem bitteres erstes Jahr für Almeida bei UAE.
Also ich auf jeden Fall das vorgestellt und ich bin noch mehr gespannt als du, glaube ich, Thomas, auf Ayuso als Helfer, weil er hat immer, wenn er jetzt teilgenommen hat mit Almeida oder Pogacar, ich glaube, in Pogacar ist er noch nie gefahren, aber mit Almeida war es teilweise krass, der macht keine Führung. Also der ist diese Kapitänssachen, das ist nicht für ihn, dass irgendjemand anders Kapitän sein kann. Das war bei einigen Einwochenrundfahrten schon, dass er auch den eigenen Kapitän attackiert hat, nicht auf ihn gewartet hat und so. Also das ist ein ganz wilder Vogel. Das ist ihm offensichtlich alles egal. An Selbstvertrauen mangelt es ihm offensichtlich nicht, mit 19 Jahren auch mal Joao Almeida, der einfach schon ein sehr gestandener Profi ist, auch zu attackieren in einer Einwochenrundfahrt, obwohl der vor ihm liegt im Gesamtklassement.
Und am Ende muss man dann auch sagen, wenn wir zum zweiten Jungen kommen, der auch eben überrascht, Carlos Rodriguez, du hast ihn schon genannt, Jonas, da muss man auch sagen, Ineos scheint da wieder sehr, sehr gute Talente jetzt mit dieser jungen Truppe am Start zu haben, um sich wieder da ein GC-Team rund um Egan Bernal, wenn er hoffentlich wieder zurückkommen kann, aufbaut, was sich angedeutet hat, aber jetzt bei dieser Vuelta halt auch zum ersten Mal so in der Stärke wieder auftaucht.
Ach, Rodriguez, der ist doch schon 21. Alter Sack.
Ja, die bauen sich eine richtige Mannschaft auf. Ich war ein bisschen enttäuscht von Luke Plapp. Habe jetzt auch noch nichts gelesen, ob irgendwas mit ihm ist, ob er ein bisschen krank ist oder wie auch immer. Den hätte ich noch mal höher eingeschätzt. Aber mit Carlos Rodriguez, der noch 3 Sekunden vor Juan Ayuso ist, liegt aber vor allem am Teamzeitfahren, von dem er auch profitiert, von seiner Mannschaft. Und er ist bester Ineos-Fahrer mit deutlichem Vorsprung, hat auf Sivakov, der da Zweiter ist im Ineos-Ranking, schon 3 Minuten Vorsprung. Also er ist jetzt, glaube ich, da der Kapitän. Ich glaube, wovon die beiden natürlich auch profitieren, ist, dass sie da ehrlicherweise ohne viel Druck, glaube ich, ankommen. Also die haben natürlich jetzt da wenig auf den Schultern, sondern ich glaube, da schaut man einfach, wie weit sie es schaffen, mal so einen Test zu fahren. Dafür ist eine Vuelta ja, oder wird eine Vuelta auch oft genutzt. Und ich glaube, es zeigt sich bei denen einfach, dass sie da bisher bestehen können. Und am Ende ist es natürlich so, wenn jetzt Ayuso, sagen wir mal, in den letzten 5 Tagen nochmal einbricht, da wird ihm dann auch nichts draus gedreht werden, sondern sagt man, ja gut, er ist halt 19 Jahre alt, was soll's. Ja, das kriegt er dann schon noch irgendwann hin.
Aber bei Ineos finde ich es schon krass, dass man da so, wie es aktuell wirkt, einfach mal guckt, wie alle fahren. Also, dass Ineos mit so wenig Plan, wenn man es vielleicht formulieren will, in eine Grand Tour geht, finde ich schon überraschend. Also, krass, wie schwach Carapaz einfach scheint. Also, der kann ja gar nicht mitfahren. Der ist ja, spielt eine absolute Nebenrolle, verlässt das Team, geht zu Education First nächste Saison. Okay, kann auch mit eine Rolle spielen. Aber Tejo war ja lange noch gut platziert, hat dann letztens krass kassiert und dass man dann jetzt, ja, also es wirkt ja auch nicht so, als ob da jetzt das komplette Team für Rodriguez fährt. Also Carapaz, Jonas, du hast es schon mal bei WhatsApp geschrieben. Ich bin mal gespannt, wie viel Führungen Carapaz für Rodriguez fahren wird am Ende. Das scheint mir jetzt eher nicht so, dass es überhaupt passieren wird, genau. Deswegen, also wie, dass man das bei UAE so macht und man guckt, okay, die haben jetzt nicht ganz das Team, aber eine Mannschaft wie Ineos, dass man zu Vuelta fährt und sagt, ach, wir gucken mal, was die Jungen da so machen und wenn sie einbrechen, dann wären wir halt bloß Achter. Schon komisch. Also dass, sagen wir es mal so, dass Ineos zu einer Grand Tour fährt, ohne auf jeden Fall den Fahrer in die Top 3 zu bringen.
Ja gut, ich glaube.
Aber was bleibt ihnen übrig?
Verwunderlich.
Was bleibt ihnen übrig mit Blick auf die kommenden Jahre? Also sie haben ja jetzt einfach gemerkt in den letzten 2 Jahren, okay, Jumbo ist viel zu ein krasses Team, da wurden wir überholt. Wir haben zwar immer noch in der Breite ein sehr starkes Team, aber sie haben eindeutig die besseren Fahrer in der Spitze. Und dann haben sie bei UAE halt den Überfahrer, der aktuell in der Welt herumfährt, wenn man jetzt mal von Wout absieht. Aber da bleibt dir ja nichts anderes übrig, als irgendwo zu sagen, wir machen hier einen Neuanfang und so leid mir das tut, so klar muss man es auch einfach sagen, am Ende interessiert die Vuelta eine Handvoll Leute. Aber es kommt auf den Giro und es kommt vor allem auf die Tour an und das in den kommenden 1-2 Jahren, dass da Ineos wieder ein Team hat, das eben fähig ist, auch in der Spitze mit ums Podium zu fahren. Und ich glaube, deswegen probieren sie halt einfach da aus und schauen, welcher Fahrertyp kann sowas über 3 Wochen in irgendeiner Stärke leisten. Und dahingehend werden sie sich dann versuchen aufzustellen. Von dem her finde ich das eigentlich eine sehr, sehr kluge Lösung. Und die Vuelta ist nun mal ein Testrennen für viele World Tour Teams, die halt eben mit Hinblick auf das nächste Jahr Giro und Tour de France einfach da junge und neue Fahrer testen wollen.
Klar, also grundsätzlich den Gedanken und den Ansatz absolut. Ich bin jetzt nur gespannt, wie sie jetzt dann weiterfahren, weil jetzt, Jonas hat schon gesagt, Sivakov und Tejo, die jetzt so viel verloren haben, also jetzt ist eigentlich klar, wenn du wen in die Top 5, Top 3 irgendwie bringen willst, dann muss es eigentlich Rodriguez sein und ich bin gespannt, ob man dann jetzt einfach bei Ineos sagt, okay, wir fahren jetzt dann wirklich für diesen 21-Jährigen und das ganze Team fährt dafür oder ob es weiterhin so ein bisschen, ja, also ganz zielgerichtet auf einen Kapitän wirkt es bei mir, oder auf mich, die erste Woche jetzt noch nicht so ganz. Deswegen bin ich gespannt, ob man jetzt sagt, okay, Sivakov noch mal ein bisschen Zeit gefressen, Tejo richtig viel Zeit gefressen gestern, dann ist es jetzt Rodriguez und darauf legen wir es jetzt aus.
Da haben sie natürlich den Vorteil, dass Sivakov als auch Tejo gegen Hart Carapaz mal ausgenommen, aber der scheint mir auch so weit weg von seiner Topform zu sein, dass er, glaube ich, in den entscheidenden Momenten gar nicht mehr helfen kann, dass die auch Helferdienste gewohnt sind. Und ich glaube, bei Sivakov wollten sie es einfach nochmal testen. Wie weit kann er kommen bei so einer Grand Tour, auch im Gesamtklassement? Wollen sie vielleicht immer noch. Weil er ist auch noch sehr, sehr jung. Das vergisst man immer, weil er schon so lange dabei ist. Aber muss gar nochmal nachschauen, wie alt er ist. Der ist 25 Jahre erst, also jung in Anführungszeichen im Vergleich zu Ayuso. Rodriguez ist natürlich schon beinahe ein Radsportrentner, aber die haben sie dabei und ich glaube, die werden jetzt schon ein paar Helferdienste leisten. Das Problem, wo ich ein bisschen sehe, ist halt, so viel Helferdienst ist da gar nicht zu leisten, weil gerade fährt Evenepoel vorne so mit und man versucht halt irgendwie dran zu bleiben und dann fallen die Leute halt ab und dann ist am Ende halt Carlos Rodriguez jetzt immer übergeblieben.
Bevor wir jetzt noch zu tief einsteigen, denn ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass man jetzt voreilig Remco, wie ich es auf Twitter zum Beispiel sehr oft lese, sofort jetzt in diese Kategorie, ja, gegen Vingegaard und Pogacar nächstes Jahr bei der Tour, das würde ja richtig geil, steckt. Da wäre ich jetzt mal noch ein bisschen vorsichtig. Wir haben das schon in der Vergangenheit gesehen, dass er natürlich bei Einwochen-Rundfahrten auch solche Dinge sehr gut machen kann. Aber wir haben ihn jetzt noch nicht auch in so vielen Einwochen-Rundfahrten gesehen und wir haben ihn vor allem auch erst in einer 3-Wochen-Rundfahrt gesehen beim Giro und da ist er hinten raus dann doch schon mal ein bisschen eingebrochen. Also von dem her würde ich sagen, wir vertagen diese Diskussion, was das jetzt für Remco als absoluten Topfahrer vielleicht GC in Zukunft bedeutet auf die nächsten 2 Wochen. Wie seht ihr das?
Bin ich bei dir, aber grundsätzlich habe ich mich schon auch bei dem Gedanken gehabt, was passiert im Radsport die letzten 3 Jahre, 2019, oh mein Gott, wie krass ist Egan Bernal, 2020, oh mein Gott, wie krass ist Tadej Pogacar, jetzt, oh mein Gott, wie krass ist Remco, also ich habe...
Und du hast Jonas Vingegaard noch gar nicht genannt.
Ja, genau, der kam ja auch noch, aber der ist jetzt, keine Ahnung, der ist halt, sag ich mal, schon...
Viel zu alt, ist schon 25, fast Rentner halt quasi.
Er ist kein 19, 20, 21-Jähriger mehr, aber nichtsdestotrotz, also ich habe mich schon bei dem Gedanken ertappt, so, oh bitte, 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 lieber Radsportgott, lass es irgendwie passieren, dass wir nächstes, übernächstes Jahr in den Grand Tour die beiden Slowenen, Bernal, Remco, Vingegaard, hoffentlich alle fit, mal irgendwie gegeneinander fahren sehen, weil, holy shit, wie viel Spaß kann das bitte machen? Also das ist schon eine Reihe an Fahrern, die da jetzt, also seit 2019, das sind 3 Jahre, und das sind, die da im Endeffekt seitdem rausgekommen sind, klar. Ich meine, Bernal war auch im Jahr davor schon gut und braucht man nicht drüber reden, dass Pogacar war auch schon Vuelta Dritter, bevor er die Tour gewonnen hat. Aber das ist jetzt schon so eine Reihe an Fahrern, wo ich sage, ja,
wie gesagt, wird schon Spaß
machen, die mal alle
kommende Woche können wir diese Diskussion gerne führen.
Okay.
Lukas, reicht's. Er will nicht weiter drüber sprechen, aber ich bin eigentlich voll bei Thomas. Ich habe da richtig Bock drauf, das zu sehen, auch mit welch stoischem Blick Remco Evenepoel da den Berg hochfährt. Vor allem ist ihm vollkommen gleichgültig, wer da hinten dran hängt. Er fährt einfach von vorne, fährt sein Tempo. Ich glaube, er weiß, wenn ich das trete, da attackiert niemand. Und wenn, bereut das nach 100 Metern. Und dann fallen die halt hinten alle einzeln raus. Das ist schon krass zu sehen. Ja. Der, vor allem einer, der muss sich überlegen. Er hat Lüttich-Bastogne-Lüttich dieses Jahr gewonnen. Also er hat jetzt, sagen wir mal, das Frühjahr auch nicht auf lange Berge trainiert, sondern das hat er jetzt irgendwie angegangen, bis zu Vuelta.
Bock darauf habe ich natürlich auch, aber ich bin halt noch ein bisschen abwartender. Das ist der einzige Punkt, den ich anbringen möchte.
Dann warten wir dann noch auf nächste Woche und dann führen wir die Diskussion fort, wo du gerade seinen stoischen Blick ansprichst, fand ich es aber herrlich, in der Etappe, in der er ins Führungstrikot gefahren ist, als er nur noch Enric Mas mit ihm mitfahren konnte. Ein-, zweimal hat er Mas schon aufgefordert, hey, jetzt fahr du doch mal vorne. Und dann hat man nur, wenn man die Kamera gesehen hat, Remcos Gesichtsausdruck und Enric Mas Gesichtsausdruck, das waren 2 Welten. Einer von beiden hat deutlich mehr gelitten und es war klar, nee, Remco, der fährt nicht vorne. Der ist froh, wenn er das Hinterrad halten kann. Was erwartest du? Mas komplett am Anschlag, irgendwie da hinten dran zu bleiben. Zähne gefletscht. Ja, schönes Bild. Das hätte ich Remco auch allein vom Blick schon sagen können, nee, keine Sorge, der wird nicht vorne fahren, das kannst du vergessen.
Das hast du alles bei dieser Etappe noch sehen können? Es war super neblig, ja. Man hat gar nichts mehr gesehen am Ende. Es war fast schon eine Giro-Etappe. Bei der Vuelta haben wir sonst 38, 39 Grad, was ist da eigentlich los gewesen? Etappe 6.
Ja, die Vuelta holt das jetzt auf, was wir beim Giro und bei der Tour verpasst haben. Kann es sein, dass wir dieses Jahr noch keine Grand Tour-Etappe mit Regen hatten, gefühlt? Also gefühlt hat dieser immer nur Sonnenschein und alles und die Vuelta holt jetzt endlich mal das Kackwetter auf, das wir dieses Jahr noch gar nicht hatten.
Am besten war ja, also vom Motorrad ging es ja einigermaßen noch, wenn das ungefähr einen Meter vor denen gefahren ist, aber dann, ich glaube, die sind auch sponsorenrechtlich dazu verpflichtet, das, die Zieldurchfahrt nicht vom Motorrad oder so zu machen, sondern von so einer Kamera, wo dann der Zielbogen drauf ist, alle Sponsoren nochmal zu sehen sind. Dann wurde auf den geschnitten, aber leider hat man den Fahrer nicht mehr gesehen, wie er über die, ja, Jay Vine in dem Fall, wie er über die Ziellinie gerollt ist. Das war schon sehr, sehr merkwürdig. Und sie haben es noch zweimal versucht und dann haben sie es aber aufgegeben. Dann haben sie jemanden, glaube ich, da unten hingestellt, der das dann abfilmen soll.
Ich fand es auch witzig, weil dann kam ja eben genau diese viel zitierte, fest installierte Kamera. Und dann ist er in dem Moment, wo der Etappensieger über die Ziellinie fährt, kommt er dieses Fenster mit, die dann die Zeit von null hochzählt, also die Sekunden, die danach, nach dem Etappensieger quasi ins Ziel kommen. Und ich frage mich, wann wurde diese Uhr reingedrückt? Also wann war der Grafiker da, wann soll ich dir denn rein? Also ich sehe ja gar nichts. Ah, drückst du einfach mal rein. Ich glaube, der wird jetzt im Ziel sein. Einfach mal auf gut Glück irgendwie die Uhr da reingedrückt. Herrlich.
Das war schon
Ich glaube, deswegen hat Jay Vine einfach nochmal eine Etappe gewonnen, oder? Weil das erste Bild, ich glaube, das war, also da gewinnst du dein erstes Rennen und dann hast du das und sagst, toll. Kannst ja auch nirgendwo ausdrücken oder nirgendwo posten oder sonst wie. Dann musste nochmal eine Etappe her.
Etappe 8 hat er nochmal gewonnen. Das war das Beeindruckende, muss man nochmal dazu sagen. Jay Vine, ganz relativ junger Fahrer, Australier. Thomas hat sich vorher schon darüber lustig gemacht, dass im englischen Kommentar ungefähr alle 30 Sekunden gesagt wurde, dass er die Swift Academy gewonnen hat und deshalb Profivertrag.
Nicht ungefähr. Also ich habe das, ich musste nebenzu noch arbeiten, ich habe es nur mit einem Ohr verfolgt, aber allein ich habe es bestimmt 5-mal gehört bei den UK-Kollegen. Das war wirklich, ja, das wurde, also wenn man sich darüber lustig macht, wie oft deutsche Kommentatoren sagen, wir müssen über Manuel Buchmann sprechen oder so, dann habt ihr noch nicht gehört, wie oft die UK-Kollegen betonen, dass Jay Vine ja die Swift Academy gewonnen hat. Das ist so das, ich glaube, das ist so das Neue. Wusstest du, dass Primo Djokovic früher mal Skispringer war? Das ist jetzt so der Jay Vine-Vibe.
Aber die Skisprungnummer ist inzwischen raus, oder? Die hört man eigentlich gar nicht mehr.
Na doch, wenn es darum geht, dass er einen Sturz oder sowas verursacht. Ach ja, der war ja Skispringer.
Ja, okay, da wird es nochmal rausgeholt. Okay, da hast du recht. Ja, das Beeindruckende war da in Etappe 6, dass er nicht aus einer Ausreißergruppe gewonnen hat, sondern er ist unten am Berg eigentlich die klassische Pierre-Rolland-Attacke gefahren. Nochmal einen Angriff, um dann schnell zurückzufallen, aber nicht bei Jay Vine. Er ist einfach vorne draus gefahren. Sie haben natürlich auch ein bisschen fahren lassen, dann hat einen Vorsprung bekommen und hat es dann aber durchziehen können mit am Ende 14 Sekunden Vorsprung auf Remco Evenepoel. Also es ist eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Er hat jetzt auch wieder Zeit verloren, hat dann nochmal Etappe 8 gewonnen, da dann aus einer Ausreißergruppe, wo ich mich gefragt hatte, warum fahren die Leute eigentlich mit ihm? Also haben die nicht gesehen, wie er dann den Berg hochgefahren ist? Also es hat für mich nicht so viel Sinn ergeben. Aber gut, die holt er sich dann auch noch eben aus einer Ausreißergruppe in ähnlich beeindruckenden Art und Weise, fährt auch einfach los und niemand kann mitfahren.
Na, in der Ausreißergruppe waren jetzt aber schon auch ein paar nicht so schlechte Fahrer. Ich glaube, die haben ein bisschen unterschätzt, weil sie dachten, okay, der ist jetzt vielleicht, hat vor 2 Tagen schon gewonnen, der wird jetzt nicht mehr die Beine haben. Wenn du guckst, Marc Soler wird Zweiter, Ryan Taramae, Thibaut Pinot, die da alle noch mit dabei waren. Also das war jetzt schon auch, also gefühlt hat da jeder auch schon mal eine Vuelta-Etappe oder so gewonnen. Insofern ist das jetzt nicht so, dass man da Jay Vine als den absoluten Top-Favoriten da aus der Gruppe nennen musste. Vor allem, wenn man denkt, okay, 2 Tage vorher, der Aufwand, vielleicht ist er nicht mehr ganz so frisch, aber das Bein scheint da zu sein.
Ich glaube, da gibt es manchmal auch eine gewisse Hybris in sich drin, dass man denkt, ja, hier, der Kollege da von Alpecin, der soll mal auf seiner Rolle sitzen. Wir fahren jetzt hier mal den Berg richtig hoch und dann machen wir den schon kalt. Aber hat, glaube ich, hier ist schief gegangen und ich glaube nicht, dass nochmal jemand mit ihm fahren wird. Oder auf jeden Fall schwerer.
Aber generell holt Intermarché Vanticobert das nach, was sie bei der Tour so ein bisschen vermissen lassen haben. Da hatte man sie ja dann nach diesem grandiosen Jahr bisher so arg auf dem Schirm. Und jetzt muss man sagen, bei der Vuelta packen sie dafür nochmal richtig aus. Luis Meintjes hat auch noch eine Etappe gewonnen. Also das ist auf jeden Fall wieder das Intermarché Vanticobert, was wir aus dem Frühjahr kennen. Und vom Giro ja auch.
Am emotionalsten war, glaube ich, aber der Sieg von Cofidis, von Jesus Herrada, der eine Etappe gewinnt und also im Sprint aus einer Fünfergruppe mit ein paar Vertretern, wo man ihm nicht zugetraut hätte, glaube ich, dass er den Sprint gewinnt, gegen Fred Wright, Samuele Battistella, sehr, sehr guter oder einen sehr, sehr guten Huelta fährt, da kann man, glaube ich, nochmal auf dem Schirm haben. Harry Sweeney noch und Jimmy Janssens. Und der ist danach richtig in Tränen ausgebrochen. Ich glaube, der hat selber auch nicht damit gerechnet, dass er das Ding gewinnen kann und schießt dann ab. Und es ist, glaube ich, für Cofidis ein Riesending, dass er das gewinnt und für ihn halt auch der einfach ein sehr, sehr emotionaler Erfolg, glaube ich, für ihn gewesen.
Und dann stehen wir jetzt damit. Haben wir alles zu Vuelta gesagt, oder?
Ja, es gibt einen erstaunlichen Kampf ums grüne Trikot, damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet, zwischen Sam Bennett und Mats Pedersen. die sich da ein richtiges Battle liefern. Mats Pedersen versucht jetzt so ein bisschen im Sagan-Style über Ausreißergruppen zu gehen und hat jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Sam Bennett. Da bin ich gespannt, inwieweit Sam Bennett da ein paar Kräfte mobilisieren kann, auch noch ein paar Sprintwertungen sich holt. Mal sehen.
Wir haben es ja schon angesprochen, es gibt halt nicht so viele Sprintetappen, die Sam Bennett liegen, sondern es gibt noch mehr Etappen, die Mats Pedersen liegen, von dem er könnte das im Laufe der zweiten Woche irgendwann auch etwas deutlicher ausfallen, als es jetzt ist.
Ja, aber vor allem kriegt Mats Pedersen die relativ kampflos. Also die letzte Etappe gesehen, als er aus der Ausreißergruppe da eben mit gefahren ist, da hat keiner auch nur ansatzweise Anstalten gemacht, da irgendwie mitzufahren. Also da ist Pedersen mal kurz einen Meter vorne gefahren, hat sich umgedreht, alle so, ja, mach du dein Ding, ist uns doch egal. Ähnlich wie bei Jay Vine, irgendwie teilweise bei der Bergwertung. Also der ist da auch relativ kampflos dann. Ich glaube, es war dieselbe Etappe sogar,
ja.
Wo man gemerkt hat, okay, das juckt jetzt gar nicht mal so viele aus der Gruppe. Das macht es natürlich einfacher. Also Peter Sagan musste da schon ab und zu auch mal drum kämpfen. Oder bei der Tour sind ja auch die Zwischensprints, da verhält ja schon der ein oder andere mal rein. Man denkt zurück, wie sich Wout van Aert aufgeregt hat. Ich weiß irgendwie von DSM, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ihm da auf einmal die maximalen Punkte geklaut hat. Aber das passiert bei der Vuelta weniger.
Ich glaube auch, da war es natürlich speziell, weil in dieser Gruppe halt nur Bergfahrer waren. Also da war Jay Vine, Marc Soler, Mikkel Landa und so weiter. Die haben natürlich, selbst wenn sie es versuchen, ehrlicherweise, glaube ich, eine Chance von 0,0% gegen Mats Pedersen, also einen Zwischensprint zu gewinnen. Also ich hätte es gern gesehen, wie sie es versuchen, aber ich glaube, da ist die Chance dann doch unglaublich gering. Aus deutscher Sicht muss man noch sagen, dass Nick Hesant war gar nicht so weit weg von einem Etappensieg, hat es dann leider nicht geschafft.
Und nicht so weit weg, in dem Fall vom roten Trikot auch. Da war er mal zwischenzeitlich Vierter in der Gesamtwertung oder Dritter, ja, oder so.
Genau.
Und er war auch nicht so weit weg von diesem Podcast. Das muss man auch sagen. Aber
leider.
Naja. Genau, wir hatten ihn eigentlich.
Gute Besserung an der
Stelle. Wir hatten ihn eigentlich angefragt hier für den Podcast. Musste aber leider aussteigen aus der Huelta. Und dann wollen wir natürlich die Fahrer da nicht noch extra nerven, sondern die sollen sich erholen. Und Thomas hat gesagt, gute Besserung an der Stelle. War die Etappe, die Marc Soler gewonnen hat mit einem Solo-Ritt. Lukas, dein Favorit, Fred Wright. Er ist wieder da, ist wieder jeden Tag in der Ausreisegruppe, aber es reicht einfach nicht zum Sieg, oder?
Ja, so ein bisschen das, was ihm schon bei der Tour zum Verhängnis wurde. Er ist scheinbar dann doch nicht der Mann, der letztendlich sich den Sieg schnappen kann. Er ist der geborene Zweite- und Drittplatzierte, aber das war oder ist Wout van Aert auch manchmal und der gewinnt dann auch immer wieder Rennen. Ich glaube an die Zukunft von Fred Wright. Nein, er ist ein krasser Rennfahrer und irgendwann platzt der Knoten.
Ja, da würde ich auch mal drauf wetten. Also der ist einfach zu stark dafür. Ich glaube, der hat jetzt gerade ein bisschen Pech in der ganzen Phase. Aber wenn man sich die Ergebnisse anschaut, die er so erzielt, dann irgendwann wird er da die Rennen gewinnen. Hat dieses Jahr tatsächlich noch kein Rennen gewonnen. Das ist auch ziemlich erstaunlich. Ja. Hat, glaube ich, generell noch überhaupt kein Rennen gewonnen, wenn ich das hier gerade so sehe.
Genau, das ist das Problem. Ja, er ist natürlich nicht der überkrasse Sprinter. Er ist natürlich schon endschnell, aber in den Gruppen, in denen er bisher halt war und in denen er hätte gewinnen können, war immer irgendjemand dabei, der halt einfach dann doch noch ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr die Sprintbeine hat als er. Und so kommt es dann eben zu diesen Ergebnissen zustande. Aber ein irrer Fahrer, der weiterhin, glaube ich, seinen Weg machen wird.
Noch ein Satz zu Enric Mas. Da ist auf Twitter auch ein Video rumgegangen. Der wurde beleidigt von einem Fan nach der Zielankunft, in der er Dritter wurde hinter Roglic und Mats Pedersen. Bekommt in Spanien sehr, sehr viel Kritik, wird da sehr kritisch gesehen als Fahrer. Ist, glaube ich, wie immer, können wir einfach nur verurteilen. Ich wollte es ja nochmal genannt haben, weil natürlich Enric Mas auch unter enormem Druck steht, weil es noch dazu kommt, dass Movistar eben um diesen Abstieg in die zweite Kategorie der Teams kämpft und dieses Ergebnis von ihm, das er jetzt hier erzielen muss im Grunde, wahrscheinlich darüber entscheiden wird, ob sie drin bleiben oder nicht. Und das ist natürlich ein brutaler Druck, der da jetzt auf ihm lastet. Und dann noch solche Aussagen sind natürlich brutal, zumal man dazu sagen muss, dass natürlich Movistar das einzige World Tour Team ist in Spanien und ich glaube, wir können uns alle drei eigentlich kaum vorstellen, dass Movistar nicht in der World Tour ist und Spanien kein World Tour Team hat als so ein riesiges Radsportland, wie sie halt sind.
Das wäre Wahnsinn. Das ist vor allem, also krass, dass er eh so Beleidigungen abbekommt. Und ganz ehrlich, aktuell ist er der noch den Karren aus dem Dreck zieht für Movistar. Ne? Also er fährt die Vuelta, glaube ich, genauso, wie er sie fahren muss. Er versucht einfach überall mitzufahren. Scheint aktuell guter Kandidat fürs Podium zu sein. Also Platz 3, denke ich mal, ist da absolut drin. Und dann muss man ehrlicherweise auch gestehen, dass das bei der Konkurrenz wäre das ein richtig gutes Ergebnis und wahrscheinlich auch mit das Maximum, was er da rausholen kann.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann, Thomas, darfst du dir auch noch ein Thema aussuchen. Bleibt nur noch eins übrig, aber du darfst dir trotzdem noch eins wünschen.
Ich würde vielleicht einfach nochmal kurz für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, kurz zusammenfassen, was eben die Woche noch wartet. Also wir haben Dienstag das Zeitfahren, sehr, sehr flach. Ich glaube, das hat 3 Höhenmeter insgesamt. Und dann haben wir auch am Ende, ja, ich würde schon behaupten, wahrscheinlich nochmal 2 Sprints, eine vielleicht Klassiker-Etappe und 3 Bergankünfte. Mit dem Highlight eben am Sonntag, die Ankunft in der Sierra Nevada, 19 Kilometer Schlussanstieg. Mit Ziel auf 2500 Meter. Das könnte natürlich spannend werden. Und dann eben das die Überleitung zu dem Thema, das wir dann nächste Woche weiterführen, wie krass Remco jetzt wirklich ist, wenn wir dann gucken. Und dann bleibt mein Thema, ich hätte es vorhin tatsächlich auch genommen, To the Lavenir. Der Blick nach vorne quasi, der Blick in die Zukunft. Ist jetzt auch dieses Wochenende zu Ende gegangen.
War ja, tatsächlich ganz kurz, spannend eigentlich. Lass mal ganz kurz einordnen, weil ich glaube, klar, wir wissen alle, was diese Rundfahrt bedeutet, aber ich glaube, selbst wenn man sich viel mit Radsport beschäftigt oder sowas, ist einem manchmal gar nicht so bewusst, was das für eine krasse Wahrsagekugel quasi ist, diese Rundfahrt.
Tour de l'Avenir ist eigentlich die Nachwuchsrundfahrt schlechthin und aus der man eigentlich nahezu jedes Jahr oder bei jeder Ausgabe ableiten kann, okay, wer wird in den nächsten Jahren World Tour Profi und wer wird krass. Vielleicht kann man so sagen, es funktioniert im Endeffekt nicht nach einem Team Ranking, sondern sie fahren als Nationen da. Also es gibt deutsches Team, belgisches Team und so weiter. Aber ich glaube, am besten einordnen kann man es tatsächlich, wenn man einfach nur die Sieger der vergangenen Jahre anschaut. Also wenn man seit, nehmen wir jetzt beispielsweise einmal 2014 raus, Miguel Angel Lopez, Marc Soler, David Goudou, Egan Bernal, Tadej Pogacar, Tobias Voss, ist schon eine Reihe, wo man sagt, ja okay, gut, die findet man jetzt alle in der World Tour wieder. Und ich glaube, welche mit am häufigsten eben zitiert wird, ist diese 2018er Tour de l'Avenir, die Pogacar gewinnt. Wenn man da die Top 10 durchguckt, sind eigentlich alles mittlerweile krasse Weltzufahrer. Also Gino Meda, Vlasov, João Almeida, die waren da alle, um nur ein paar zu nennen, krass mit dabei. Deswegen ist das eigentlich wirklich die Tour, wo man, also da hat man ein paar Namen eh schon auf dem Schirm, beziehungsweise da sind auch einige, die schon Profirennen auch dieses Jahr schon gefahren sind. Das braucht man jetzt
nicht mehr.
Wir hatten es ja auch schon, dass ein paar, ja.
Fast alle.
Also
die.
Wahrscheinlich fast alle, ja, aber. Ja?
Ja, also alle, die jetzt vorne reingefahren sind, haben schon eigentlich einen World Tour-Vertrag.
Genau. Also, wenn man auf die Top 10 guckt, dann sind das alles Fahrer, die eben ihre Zukunft schon haben und die auch ihren Profivertrag schon haben und auch ihre Profirennen schon gefahren sind. Aber es ist einfach nochmal da ein guter Vergleich, um zu gucken, tatsächlich wieder gefahren wird. Am Ende gewinnt Cian Utebrugs, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, also der belgische Nachwuchshoffnung, wenn man das. Während Remco gerade die Vuelta anführt, so nennen kann. Aber ja, kennt vielleicht
mal, einen er, Bezug, ist, weil er ist sogar älter als Remco, oder?
Nee.
Nein, der ist 19.
Ah, okay.
Jetzt hier in Utebrugs ist tatsächlich, und das ist eben das Spannende daran, wenn man weiß, okay, es könnten noch der ein oder andere Profi da auch mitfahren, aber Cian Utebrugs, ich habe die Jahreszahl nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube der jüngste Gewinner seit 30 Jahren und das eben bei einer Rundfahrt, die Tadej Pogacar und Egan Bernal ihrerseits gewonnen haben, die da auch noch nicht allzu alt waren, ist das schon auch nochmal eine Ansage und ja, er hat am Ende 2 Etappensiege geholt bei Bergankünften, hat seinem guten Ruf einfach nochmal stark untermauert, wie gesagt, da der Bezug und vor allem Michael Hessmann, der eine sehr gute Rundfahrt auch gefahren ist, der lange im Führungstrikot war, tatsächlich erst auf der vorletzten Etappe das Führungstrikot dann verloren hat, in Anführungszeichen, und dann am Ende trotzdem noch Gesamtdritter wird, also der auch eine sehr, sehr gute Rundfahrt gefahren ist. Hannes Wilksch, auch wenn man die deutsche Brille aufsetzt, 7. geworden am Ende, auch echt gut mitgefahren da. Das ist schon, das kann man sich schon mal reinziehen, sich die Top 10 einfach mal merken und in den nächsten ein, zwei Jahren mal gucken. Die Namen wird man relativ sicher beim einen oder anderen Profi dann auch nochmal sehen.
Ja, Cian Utebrugs fährt für Bora Hansgrohe, oder da ist sein Vertrag, und der zweite, Johannes Daunemittel und Michael Hessmann, die sind beide bei Jumbo-Visma unter Vertrag. Also die sind da schon abgegriffen worden von den Jungs. Ist ein cooles Rennen, glaube ich, immer. Hat einen guten Vergleich da. Was so ein bisschen merkwürdig war aus meiner Sicht, war, dass sie ein Teamzeitfahren da angebohrt haben, das aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht. Weil es halt einfach Länder sind, Thomas, wie du gesagt hast, und keine Teams, sondern warum dann da kein Einzelzeitfahren macht, ist für mich auch nicht erklärlich. Jetzt ist Utebrugs gewinnt am Ende mit ziemlichem Vorsprung, dann war es wahrscheinlich egal, aber stell sich vor, der gewinnt nicht, weil er irgendwie sonst keine Helfer mehr hat und er da 4 Minuten verliert auf diesem Teamzeitfahren. Also dem Alter ist das ja auch möglich und das war ein bisschen merkwürdig, habe ich nicht so ganz verstanden. Es sind ein paar Namen, die noch mitgefahren sind, die man auf jeden Fall auch nächstes Jahr hören wird, die glaube ich nicht mehr in der absoluten Topform waren. Lenny Martinez zum Beispiel von FDJ, Roman Grégoire genauso, und ich glaube Leo Hayter war auch noch dabei, der den Giro gewonnen hat, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Also den Giro der U23 oder weiß gar nicht, welches Alter das ist. Das sind riesige Talente. Ich glaube, die waren einfach nicht mehr in der Form. Nichtsdestoweniger ist die Leistung natürlich beeindruckend und die werden wir auf jeden Fall sehen nächstes Jahr.
Vor allem hat sie in Unterbrücks die Bergankünfte da tatsächlich ziemlich dominant gewonnen. Also welche war es, glaube ich, die 7. Etappe, da hat er mit einer Minute 16, also war die längste Bergankunft, 1:16 Vorsprung auf den zwei Platzierten, wo er sich dann das Führungstrikot da im Endeffekt auch geholt hat. Das war schon ziemlich beeindruckend. 19 Jahre jung, ist dieses Jahr auch schon Tour of the Alps eben mitgefahren, genau, also war schon bei den ein oder anderen Profirennen da schon mit dabei, hat auch da schon einen guten Eindruck gemacht. Insofern mein Tipp einfach, wie gesagt, die Top 10 mal durchlesen, Namen merken und dann klug scheißen. Ja, den kenne ich, weil die werden die nächsten Jahre sehr wahrscheinlich auch ziemlich gut irgendwo in der World Tour mitfahren.
Ich schwank so hin und her, ob ich Ayuso, da hätte ich gern gesehen, da in so einem Duell. Man hat ja leider nicht so viel sehen können von dieser Rundfahrt, aber wahrscheinlich ist es besser so. Die Debatte kommt ja auch da immer wieder auf. Sollten da Fahrer mitfahren, die schon so einen Profivertrag haben? Also Ayuso, Evenepoel, die wären alle startberechtigt gewesen. Bei dem macht es jetzt keinen Sinn mehr. Aber selbst bei Uttebrooks ist ja die Frage, ja, der ist schon eine wahnsinnig gute Tour of Norway zum Beispiel gefahren, auch ein sehr, sehr gut besetztes Rennen. Ist es da noch sinnvoll, dass er da mitfährt? Weil es anderen Fahrern natürlich auch die Möglichkeit wegnimmt, sich zu präsentieren oder besser auszusehen. Das ist am Ende eine schwierige Debatte, glaube ich, einfach, wer da wo noch mitfahren darf in diesen U-Kategorien, weil sich einfach das Alter jetzt so nach unten geschoben hat, dass sie schon so gut sind in so jungen Jahren.
Das Witzige finde ich ja dann auch immer, dass es, das macht schon auch irgendwo Sinn, aber dass es auch da ja noch eine Nachwuchswertung gibt bei der Tour de l'Avenir, die gewinnt am Ende auch Sian Uttebrooks. Also das ist so ein bisschen, selbst in den Nachwuchsrennen setzt sich der Trend durch, auch die Nachwuchsrennen werden jetzt schon von den Jüngsten eigentlich gewonnen. So ein bisschen Pogi-Style auch.
So im Ausschlussverfahren ist es unter 21 offensichtlich. Michael Hessmann taucht nicht mehr auf in der Youth-Kategorie, in der unter 23, aber ja.
Weil wir Lenny Martinez vorhin auch schon kurz angesprochen hatten, das ist ja eh auch nochmal ein interessanter Move gewesen, das ist schon ein paar Wochen her. Aber FDG hat, sieben Fahrer waren es, glaube ich, die sie aus ihrer eigenen Nachwuchsabteilung quasi nächstes Jahr ins World Tour Team hochziehen, was eine beeindruckende Zahl auch einfach nochmal ist. Also sie schreiben sich das auch auf die Fahne. Wir wollen unsere eigenen Nachwuchskräfte quasi hochführen. Und wenn man das von einem aufs andere sieben Profis dann einen World Tour Vertrag gibt, Jungfahrern einen Profivertrag gibt, das ist schon eine Ansage. Und was auch ganz spannend war, das habe ich jetzt auch heute erst gelesen, dass Bora Hansgrohe da ja auch tatsächlich einen Schritt in der Nachwuchsabteilung gegangen ist, weil sie ja
Lotto
Kernhaus und genau, ja, Tirol KTM Cycling im Endeffekt Development Partner, so nennt es sich jetzt. Da wird eine Kooperation eingegangen, macht vermutlich auch Sinn für alle Parteien, dass man da einfach nochmal Teams, die nicht aus der World Tour sind, oder dass man einfach da den Nachwuchs stärkt, dass man da im Endeffekt, das sieht man immer mehr, dass die großen Teams auch schon sich ihre Talente relativ früh nachziehen können. Da macht das ein bisschen Sinn auch mit Kooperationen, dass man da die Fahrer frühzeitig holen kann und dann auch rechtzeitig zu den Profis ranführen kann.
Und ihnen Renneinsätze geben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also Renneinsätze, bei denen sie auch auf Ergebnis fahren können. Weil sie natürlich, wenn sie mit Bora unterwegs sind, gerade bei diesen großen Teams, die ja eigentlich zu jedem Rennen irgendeinen Favoriten mitschicken können oder Jumbo-Visma, dass sie auch kleinere Teams haben, wo auch junge Fahrer auf Ergebnis fahren können. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass sie das nicht verlernen und nur in so einer Helferrolle bleiben.
Und ich glaube, was einfach alle Teams erkannt haben, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, in den letzten 10 Jahren ist die Nachwuchsarbeit oder sagen wir so, die Sportwissenschaft einfach nochmal extrem explodiert, was den Nachwuchs angeht. Und das, glaube ich, ist jetzt erkennbar. Ich glaube, dieser Trend wird nicht auf Dauer so weitergehen, weil ich meine, man kennt das aus den vergangenen Jahren, dass eigentlich die Ausdauersportler ja erst in ihre Prime kommen, Ende 20. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, warum sind die ganzen jungen Fahrer da, die auf einmal in den frühen 20ern oder vielleicht schon so mit 19 da auf einmal diese Leistungen bringen können. Und ich glaube, da hat sich der Radsport nochmal extrem professionalisiert und ich glaube, darauf sind gerade alle Teams so ein bisschen auf, dass sie auch das ausschöpfen können und dass eben nicht nur die einzelnen Teams, die eben schon Nachwuchsteams haben, davon profitieren, sondern dass irgendwie alle was von diesem Kuchen abhaben können.
auch da liebe Grüße an Movistar, weil ich glaube, das ist auch richtig hart für die zu sehen, dass Ayuso und Carlos Rodriguez jetzt da so eine gute Vuelta fahren. Zwei spanische Fahrer. Da wäre, glaube ich, vor 5 Jahren noch Gesetz gewesen, dass die bei denen im Team sind. Sind sie jetzt nicht mehr und das ist, glaube ich, auch richtig hart für die. Und ich glaube, das wollen sie nicht mehr, dass ihnen das passiert. Ich bin mir sicher, dass sie da auch an was arbeiten.
Wollt ihr noch einen Schmankerl dazu?
Bitte.
Ich habe gerade einfach nochmal nebenzu die Pressemitteilung gelesen, eben zu der Meldung von Bora und Tirol. Jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein. Egal. Das Zitat, und damit endet diese Pressemeldung, ist von Thomas Pupp, Teammanager Tirol KTM Cycling Team. Redet über Ralf Denk. Und dann schreibt er, oder dann hier wird er damit zitiert, und zweitens trifft sein offener und achtsamer Sinn für gutes Design, Stil und fesche Trikots exakt unsere Wellenlänge.
Also da ich lasse hat jemand auf die Style-Polizei acht gegeben.
Wahnsinn, oder? Ganz egal, was erstens ist, dass das mit angeführt wird zu dieser Pressemeldung und warum man das macht, es ist ja Wahnsinn. Sein achtsamer Sinn für gutes Design, Stil und fesche Trikots.
Dass das Wort fesch nochmal in der Pressemitteilung auftauchen darf, das hätte ich auch gedacht, unfassbar, dass das gestrichen wurde eigentlich.
Und das stelle ich mir jetzt auch noch in einem Tiroler Akzent vor. Sensationell. Die fashion Trikots von Ralf Denk. Ich glaube auch, dass Ralf Denk selber an der Nähmaschine sitzt und das Design bestimmt entworfen hat. Also ich glaube schon, das ist der Sinn von Ralf Denk, die fashion Trikots. Genauso stelle ich mir das bei Bora vor.
Sehr Wahnsinn. Gut. Ja, die Style-Polizei, sie ist überall irgendwo mit verankert. So muss das sein.
Ich möchte hiermit, dass wir Thomas Pupp mal in unseren Podcast einladen und mit ihm über fesche Trikots reden.
Ich habe am Ende noch einen kleinen Tipp für alle, weil ja viel, ihr fahrt ja auch immer in die Alpen zum Fahrradfahren. Ich war jetzt beruflich
in die ominösen Alpen, wie du es betonst, ja, in diese, guckt auf den Zettel, Alpen.
Ja, ich würde jetzt aber noch einen kleinen Hinweis geben, weil ich war beruflich in Belgien unterwegs, in den Ardennen, und ich habe sehr, sehr viele, also ich bin nicht Rad gefahren, ich saß im Bus hauptsächlich, aber ich habe sehr, sehr viele Radprofis gesehen und sehr, sehr viele Leute, die dort auch Rad fahren. Und ich glaube, es sah auch nach einem fantastischen Radsportgebiet aus, mit sehr, sehr vielen kleinen Straßen, natürlich eher giftigen Anstiegen als langen Pässen. Aber ich glaube, man kann da, wenn das Wetter mitspielt, das will ich hier wohl betonen, sehr, sehr schön Radfahren in den Ardennen. Und von uns ist es relativ weit aus München, aber ich glaube, wenn man da im Westen wohnt, ist es sehr, sehr schön.
Da hast du den Punkt, und darüber müssen jetzt machen wir nochmal die Rolle rückwärts und springen wieder 2 Themen zurück, weil das vielleicht nochmal kurz erwähnt werden muss. Der Hauptgrund, warum wir immer in die Alpen fahren, das ist nahe erreichbar, und Ardennen hinfliegen ist ein bisschen weit. Dass man bei der Vuelta, also dass es alle 3 Grand Tours, die sie in einem anderen Land gestartet haben und dann direkt einen Pausentag, der mit Transfer einhergeht, ist ja an sich schon irgendwie fragwürdig, weil viele Flugreisen, viele Kilometer, ökologischer Fußabdruck, Fragezeichen, ne? Dass jetzt aber innerhalb Spaniens dieser Ruhetag genutzt wird, um eine Entfernung von 900 Kilometern zurückzulegen, also das ist auch nochmal Wahnsinn. Das muss man, finde ich, auch einfach nochmal herausstellen, wie absurd bescheuert das ist da in dieser Routenplanung, dass die Route so geplant ist, wenn man sich das anguckt auf der Karte, das ist wirklich der Unterschied zwischen der Etappe am Sonntag und am Dienstag, das ist wirklich mit die maximale Entfernung, die du innerhalb Spaniens eigentlich finden kannst, auf 2 aufeinanderfolgenden Etappen. Also, dass man das nicht anders planen kann, dass alle Teams am Ende, 900 Kilometer schaffst du mit dem Bus am Ende auch nicht wirklich wahrscheinlich, dass da, wie viel da geflogen wird mit den Bussen, dass die Fahrräder rechtzeitig von A nach B kommen, ja, das ist... Da macht die Vuelta auch einfach nochmal und insgesamt der Radsport einfach nochmal eine richtig schlechte Figur. Das muss man, finde ich, auch einfach nochmal erwähnen, weil das wirklich, ja, sollte eigentlich nicht mehr sein können.
Gilt auch Ähnliches für die Tour de France, muss man sagen. Also die haben jetzt auch, die fliegen ja im Grunde auch immer nach Paris an diesem letzten Tag. Das ist da auch immer eingeplant. Das ist auch nicht optimal. Aber es ist schwierig, ein schwieriges Thema, glaube ich. Gerade auch mit den ganzen Autos, die ja eh schon rumfahren. Ja.
Ich zitiere gern nochmal die Folge von vergangener Woche, in der ich so schön gesagt habe, man will halt überall den Radsport auch präsentieren. Jonas, du hast es dann richtig eingeworfen. Es geht um was anderes, es geht um die Kohle. Aber gut, so ist es nun mal, damit muss man aktuell leben, aber ich glaube, das Umdenken wird auch hoffentlich irgendwann im Radsport kommen. Jetzt kommen wir hier mit so einer moralapostischen Fazitgeschichte hier aus diesem Podcast raus. Wollen wir das?
Warte, dann hol ich das Schmankerl einfach nochmal. Einfach, weil man es nochmal erwähnen kann. Und zweitens trifft Ralf Denk sein offener Umgang, achtsamer Sinn für gutes Design, Stil und fesche Trikots exakt unsere Wellenlänge.
Und damit,
ciao. Damit gute Nacht.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.